dieses Jahr so hochklassig, wie sie war. In der Spitze war sie punktemäßig zu schlecht und sind in unseren weißen und schwarzen Hemden über den Kiez spaziert. Haben die meisten Leute am Kiez gedacht, das ist ein Junggesellenabschied. Und wenn man dann ein Hessen-Pokalfinale verliert und dann denkt man als Geschäftsführer als erstes dran, dass die 200 oder 220.000 Euro Prämie vom DFB nicht kommen, die man sicherlich sehr gut hätte gebrauchen können. Da war ich schon wirklich gebrochen. Also da habe ich damals schon gesagt, das war ein Ding, das war menschlich höchst fragwürdig und das war einfach böse.
Du warst Kapitän am Millerntor, Führungsspieler in Dresden und Aue. Und heute lenkst du einen Traditionsverein in deiner Heimat. Fast 300 Zweitligaspiele, ein BWL-Studium und jede Menge Verantwortung auf und neben dem Platz. Von Innenverteidiger zum Geschäftsführer. Heute gehst du deinen Weg, deine Ideen und deinen Verein. Und damit schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Ich bin Sören Gonter.
Und heute sind wir hier im schönen Kassel in Nordhessen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und wir wollen uns heute ein bisschen deine Karriere angucken, den roten Faden gehen von deiner Heimat hier in Nordhessen, deine Anfangszeit bei Paderborn, die Zeiten in der zweiten Bundesliga bis hin zum Management und auch dem Verein KSV Hessen Kassel. Bist du bereit? Dann können wir direkt eine Runde Eck oder Einwurf spielen.
Los geht's.
Direkt eine schwere. SC Paderborn oder FC St. Pauli?
Boah, ich weiß, dass ich schnell antworten soll.
So sieht's aus.
Das ist ein klares Unentschieden.
Lassen wir nochmal durchgehen. Dynamo Dresden oder Erzgebirge Aue? Es wird nicht einfacher.
Dynamo Dresden.
5-0 Sieg mit St. Pauli gegen Karlsruhe oder 6-0 Sieg mit Paderborn gegen Wacker Burghausen?
5-0 gegen Karlsruhe mit St. Pauli.
Natürlich geht's auch noch andersrum. 1-8 mit Dresden gegen Köln oder 3-8 mit Aue gegen Paderborn?
1-8 in Köln war bitter.
Auf dem Platz oder neben dem Platz?
Beides.
Geschäftsführer Sport oder Geschäftsführer Finanzen?
Geschäftsführer Sport.
Anzug oder Trainingsoutfit?
Halb-halb.
Im Stadion Ruhe bewahren oder Emotionen zeigen?
Aktuell noch sehr emotional, aber in Zukunft hoffentlich ruhiger.
Und zu guter Letzt Sky oder Löwen-TV?
Beides meine Arbeitgeber. Also, boah, den muss ich auch mit Unentschieden beantworten, sonst kriege ich ja Ärger.
Lassen wir nochmal durchgehen, das letzte Unentschieden. Also, du kommst hier auch aus dem Bereich Nordhessen. Wie war es, als Kind im Aue-Stadion zu stehen und jetzt hier als Geschäftsführer tätig zu sein?
Ja, ich habe jetzt nicht die klassische Kurvengeschichte, wie der ein oder andere sie hat, und dass er ewig mit Papa hier ins Stadion gegangen ist, sondern ich habe in der B-Jugend bei Hessen Kassel gespielt und Hessen Kassel ist bei uns in der Region natürlich der Verein. Wenn du jetzt hier einen Kreis ziehst von 150 Kilometern drumherum, gibt es nur einen Verein, der wirklich was leisten kann. Insofern war es natürlich besonders, wieder zurückzukommen. Ich habe das verfolgt. Es war überhaupt nicht geplant. Hat sich alles ja recht spontan, würde ich mal sagen, ergeben. Und ja, am Ende bin ich jetzt schon 2 Jahre offiziell, inoffiziell schon einen Tick länger, weil ich da schon im Hintergrund ein bisschen mitgearbeitet habe hier. Und es bewegt sich was.
Weitere Jugendvereine von dir, VfB Schrecksbach, Jan Treiser, wie spricht man es richtig aus?
ESV Jahn Treiser, genau, ja. die gibt es heute, also den Verein gibt es natürlich noch, aber das ist ein Zusammenschluss, der FC Schwalmstadt ist das jetzt in Summe, genau, VfB Schrecksbach, mein Heimatverein, wo ich groß geworden bin, oder Schrecksbach, wo meine Eltern leben, und genau, dann Hessen Kassel und dann der KSV Braunertal.
Hast Abschluss. Du bei diesen Stationen, wo du noch jünger warst, schon gemerkt, da könnte was gehen Richtung Profi?
Naja, ich sag mal, gewusst habe ich es immer. Also ich habe es immer jedem erzählt, dass diese Geschichten erzählt meine Mutter heute noch, dass ich das immer erzählt habe, dass ich Fußballprofi werde. Ja, hat man es gewusst? Ich glaube, man wusste schon, dass man nicht schlecht ist. Aber ob man bis ganz oben durchkommt, das kann man nicht wissen. Ich hatte auf jeden Fall die Überzeugung und das hat mir mit Sicherheit geholfen.
KSV Hessen Kassel hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte mit der Vereinsneugründung. Gab es damals für dich, als du jung warst, hier eine Perspektive in der Region oder musste man wegziehen beziehungsweise den Weg in den Westen nach Paderborn wählen?
Naja gut, am Ende ist es so, dass ich in Baunatal oder jetzt hier bei Hessen Kassel hättest du in der 4. Liga spielen können, dann mal in der Regionalliga, aber der richtige Profifußball, der war woanders. Und deswegen war das damals so, dass ich nach 3 Jahren in der 4. Liga in Baunatal gesagt habe, so jetzt entweder das funktioniert nochmal oder das funktioniert nicht. In dem Jahr war ich sehr gut. Dann gab es Angebote aus Aachen und aus Paderborn und ich habe mich für Paderborn entschieden und das war die absolut richtige Entscheidung.
Das Bundesland Hessen ist ja auch ein relativ großes Bundesland, aber wird von einem Verein geprägt, Eintracht Frankfurt. Hier in Nordhessen sind die Leute genauso fußballverrückt. Geht hier was?
Die haben schon alle wieder Lust, nur im Stadion erzählen sie mir halt zu oft von 1985, als das letzte große Spiel, wo sie gegen Hannover denn das verspielt haben mit dem 2-2. Ich glaube, die Leute lechzen schon danach, dass es wieder passiert und das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir richtig guten Fußball spielen. Wir sind in 2025 Erster geworden in den Spielen und man merkt schon, auch beim Hessen-Pokalfinale, 3.500 Kassler in Frankfurt. Ich glaube, wenn wir diesen Sprung schaffen würden, mal in die dritte Liga zu kommen, dann glaube ich, dass hier wieder richtig was angezündet wird.
Wir haben ja auch gerade schon gesehen, das ganze Gelände hier ist sehr städtisch, sehr nah an der Stadt. Prägt das auch die Stadt mit?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, schon eine fußballverrückte Stadt. Der Nordhesse an sich ist aber grundsätzlich immer sehr, sehr skeptisch und sehr anspruchsvoll. Das heißt, wenn wir mal zwei Spiele nicht gut spielen, dann sind es auch schon mal wieder 500 Zuschauer weniger. Insofern sind wir in der Bringschuld und müssen in Vorleistung gehen. Das haben wir das letzte halbe Jahr, denke ich, aber herausragend getan. Und jetzt hoffe ich, dass diese Euphoriewelle auch weitergeht.
Was müsste noch passieren, damit Nordhessen kein weißer Fleck mehr auf der Landkarte ist?
Wir müssten eine Liga hochkommen, weil ich glaube, in der dritten Liga gegen Vereine wie Saarbrücken, 1860, Rot-Weiß Essen, wäre hier drüben das Stadion immer voll. Und dann ist es am Ende so, dass wir haben ja nun mal noch das Eishockey in der zweiten Liga und den Handball in der ersten Liga, die knapp an der Meisterschaft gescheitert sind, die MT. Und trotzdem, glaube ich, der Fußball in der dritten Liga wird alles überstrahlen, nicht nur etattechnisch.
Kann man auch sagen, dass Kassel so eine richtige Sportstadt ist? Du hast gerade erwähnt, nicht nur Fußball ist hier groß.
Und drüben wird Beachvolleyball gespielt. Also die Uni ist ja auch hier der Sportcampus. Ich glaube schon, dass man in Kassel viel Sport treiben kann. Und wie gesagt, wir sind natürlich sehr darauf fokussiert, den Fußball wieder nach oben zu bringen, damit dieser weiße Fleck hier eben mal wieder weggeht, gefärbt wird.
Für dich ging es dann nach dem Kapitel Nordhessen nach Paderborn, ist ja nicht allzu weit weg. Wie groß war der Sprung leistungstechnisch her? Von Paderborn oder auch Baunatal?
Ja, vierte auf die zweite Liga. Das ist heute noch ein Sprung und das war damals auch ein Sprung. Da habe ich eine Zeit gebraucht, um mich ans Training zu gewöhnen, an diese Dinge. Ich glaube, der Umzug da hoch, das war nicht so das große Hindernis. Du hast ja auch angesprochen, zu mir nach Hause, nach Schrecksbach, Stunde 15, Stunde 20. Das war kein Thema. Aber der Sprung, jeden Tag zu trainieren, doppelt zu trainieren, da waren die Beine zu Beginn schon sehr, sehr schwer und man musste sich erstmal an das deutlich höhere Niveau gewöhnen. Da habe ich eine Weile für gebraucht und da meine Spiele in der zweiten Mannschaft ja auch gesammelt. Aber ja, ich habe mich Stück für Stück reingebissen und reingekämpft und war dann in der Hinrunde einige Spiele im Kader, noch ohne Einsatz. Und ab Beginn der Rückrunde habe ich dann gespielt und das, ja, manchmal braucht man auch die Geduld. Ich glaube, junge Spieler heutzutage haben sie nicht immer. Das hat sich gewandelt, aber manchmal dauert es auch länger. Man muss Widerstände überwinden, um für Dinge zu kämpfen und das konnte ich schon immer.
Du kennst ja die zweite Liga wie kaum ein anderer. In den letzten Jahren kam ja oft das Thema auf, die beste zweite Liga jemals. Du hast es erlebt. Was unterscheidet sie von damals, von deiner Zeit in der zweiten Liga?
Ja, natürlich, wenn Vereine wie Köln, wie der HSV, die ja jetzt beide aufgestiegen sind, aber wenn die mit Schalke, Fortuna, Düsseldorf, Nürnberg in der zweiten Liga sind, dann ist es allein von den Namen klangvoll. Das ist Vereine mit großer Erstliga-Vergangenheit. Und natürlich hat man dann jedes Jahr angesprochen, dass es die stärkste Liga wäre. Ich glaube, das haben wir aber früher zu meiner Zeit auch schon gesagt. Ich kann nur trotzdem mal ein Beispiel nennen. Dieses Jahr, so hochklassig wie sie war, in der Spitze war sie punktemäßig zu schlecht. Also das muss man ja sagen, der HSV steigt mit 59 Punkten auf. Im Schnitt brauchst du eigentlich immer 62. Und ich hatte in meinem letzten Jahr in Paderborn unter Roger Schmidt, damals hatten wir 61 Punkte und wir sind Fünfter geworden. So, und mit 61 Punkten wärst du dieses Jahr aufgestiegen. Insofern glaube ich, dass das zwar immer Superlative sind, von den Namen her auch, dass wir dieses Jahr sehr ausgeglichen waren, außer unten. Gerade die Aufsteiger hatten es schwierig, da mussten sie schon abreißen lassen. Nach oben hin, die ganze erste Tabellenhälfte war sehr, sehr ausgeglichen. Jeder konnte jeden schlagen, aber nahezu keine Mannschaft hatte die absolute Konstanz, um vorneweg zu marschieren. Und ja, dann kann man dann davon sprechen, dass es dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut war in der Spitze.
Sprich, hast du denn dann für oder gegen die Liga? Weil andererseits wird ja die Spannung hochgehalten bis zum letzten Spieltag.
Das spricht sicherlich für die Liga, weil diese Ausgeglichenheit und diese Spannung macht es ja am Ende auch aus, was der Zuschauer sehen will. Er möchte ja keine 20 Punkte Vorsprung Meisterschaft sehen. Das wird dann zu langweilig, wenn am letzten Spieltag dann aber ein derartiges Szenario ist, wo Köln Erster werden kann, aber auch Vierter werden kann. dann ist es ja das, was den Zuschauer letztendlich an den Fernseher holt. Nicht das, was die Vereinsfunktionäre wollen, die würden sicherlich gern ruhiger. Aber den Zuschauer wird diese Saison mit Sicherheit begeistert haben. Ja.
Wenn du an deine Zeit in Paderborn zurückdenkst, was war da so einer der Gegenspieler, der dich am meisten herausgefordert hat, wo man dir gedacht hast, was macht der hier in der Liga?
Boah, ja, damals in meinem ersten Jahr war es noch Gladbach, die aufgestiegen sind. Damals mit Marco Marin, Rob Friend, Olli Neuville vorne im Sturm. Die hatten schon wirklich ein paar sehr gute Spieler dabei. Und ansonsten ist man ja immer mal Patrick Helmes zu der Zeit bei Köln auch oder Novakovic. Das waren natürlich Stürmer, die unfassbar schwierig zu verteidigen waren.
Du bist ja auch mit Paderborn aufgestiegen. Wie hat sich die Teamchemie im Aufstiegsjahr angefühlt? War das besonders, anders als bei anderen Mannschaften?
Wir haben damals, genau, im ersten Jahr ging es für uns dann leider runter, wo ich ja nur in der Rückrunde gespielt habe, aber ich war ja trotzdem dabei und dann ging es darum, diese Scharte wieder auszuwetzen und da ist es dem Verein damals sehr, sehr gut gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die wirklich eine Mannschaft war. Wir hatten individuelle Qualität, aber wir haben eine hohe mannschaftliche Geschlossenheit gehabt und von dieser mannschaftlichen Geschlossenheit haben wir danach die Jahre in der zweiten Liga auch gelebt. Wir sind das Jahr danach direkt Fünfter geworden. Und in der Mannschaft sind einfach auch unfassbar viele Freundschaften entstanden. Ja, wenn ich da an Sören Brandy denke zum Beispiel, er ist Patenonkel bei meiner zweiten Tochter, ich bei seiner, unsere Familien, wir fahren immer zusammen in Urlaub, wir kennen uns seit dieser Zeit. Und das ist damals so entstanden, Thomas Bertels, der mich letzte Woche hier auch besucht hat, das sind alles Dinge, die damals in Paderborn entstanden sind aus dieser Mannschaft. Und erinnert man sich immer gerne dran zurück. Wir waren auch unfassbar viel unterwegs, neben dem Platz, zusammen essen, irgendwie abends irgendwas zusammen gemacht. Auch am Wochenende, wenn es gut ausgegangen ist, zusammen unterwegs gewesen. Wir waren alle in einem annähernd gleichen Alter. Markus Krösche, der jetzt bei der Eintracht den Sportvorstand hat. Also es war schon eine schöne Zeit. Ich bin da Profi geworden, deswegen viel mehr bei Ecke oder Einwurf, das in der ersten Frage auch extremst schwer, beziehungsweise will mich da gar nicht auf eine Seite ziehen lassen.
Und die Aufstiegsfeier war wahrscheinlich dementsprechend auch groß.
Also wir waren eine Mannschaft, die auch in der dritten Halbzeit extreme Stärke zeigen konnte. Von daher war das auf jeden Fall lustig.
Dein Kapitel in der zweiten Bundesliga ging weiter bei einem, ich würde schon fast sagen, einzigartigen Verein in Deutschland, den es wahrscheinlich ein zweites Mal nicht gibt, den 1. FC St. Pauli. Was macht den Verein so besonders, auch hinter den Kulissen?
Naja, ich glaube, das Ganze drumherum und das, was der Verein nach außen für sich beansprucht, die Werte, die er vertritt und wie offensiv er da in vielen Bereichen auch ist und die Position oder die Reichweite, die er über den Fußball hat, nutzt, um diese Positionen und Werte auch nach außen zu tragen. Das ist sicherlich einmalig. Das macht der Verein auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ansonsten in Summe, das Ganze drumherum war früher noch ein Stück weit anders, mit geringerem Etat, mit einer Mannschaft wie damals auch vor meiner Zeit, wo sie bis ins Pokalhalbfinale gekommen sind. Diese Jungs haben den Verein enorm geprägt und haben den Verein den Grundstein damals gelegt mit dieser Serie, weil sie das Geld ja auch brauchten, dass der Verein da ist, wo er heute ist. Und heute muss man natürlich sagen, gerade was die Mannschaftszusammenstellung anbetrifft in der Bundesliga und das Ganze drumherum, natürlich ist alles sehr kommerziell im Fußball auch. Natürlich muss man Geld generieren und die Mannschaft ist jetzt keine Mannschaft mehr, die ja, nach dem Spiel mit den Fans in der Kurve steht und Bier trinkt. Ne? Das ist jetzt eine Bundesliga-Mannschaft auch mit vielen Spielern, die jetzt mal neu in der Bundesliga sind, die dazugekommen sind. Trotzdem hat sich der Verein extrem entwickelt und wird aber im Kern immer das bleiben, was er damals schon war.
Du hattest ja erwähnt, mittlerweile ein bisschen distanzierter. War das bei euch noch anders nach den Spielen?
Ja, wir hatten schon, weil wir diese Jungs wie Fabian Boll damals ja noch, Marius Elbers, mit dem ich noch gespielt habe, Florian Bruns, Timo Schulz dann als Co-Trainer, man hat diese Jungs dann auch im Staff gehalten und es ist am Ende eine Philosophiefrage. Man, Bayern München macht das auch gut. Ich finde, halte sehr, sehr viel davon, verdiente Spieler in verschiedensten Positionen im Verein einzubinden. Natürlich auch in der Position, in die sie auch können. Also es geht jetzt nicht darum, jeden einen Posten zu geben und einen Posten zu besetzen, nur weil er mal 100 Spiele für den Verein gemacht hat, sondern es geht einfach darum, wenn die Jungs Interesse daran haben und wenn die Qualifikation auch für die angedachte Position da ist, dann ist es was Identifikation schafft und was Verbindung schafft. Und wenn jemand weiß, wie das Kernprodukt funktioniert, das heißt, wenn man weiß, wie die Kabine riecht und was da los ist und auf der Wiese, dann kann man das auch in seiner Funktion drumherum im Verein, glaube ich, sehr gut mitnehmen und es ist aber, wie gesagt, eine Frage der Vereinsphilosophie. Aktuell oder die letzten Jahre ist das bei St. Pauli weniger geschehen, sind, sage ich mal, die Bolz und Schulz und wer auch immer da noch gewesen ist, die sind weniger geworden, Das ist einfach so, aber das ist, wie gesagt, Sache des Vereins und das kann jeder am Ende ja für sich selber entscheiden.
Du hast in deiner Karriere öfters das Kapitänsamt inne gehabt. Erinnerst du dich noch an deine erste Ansprache an Pauli?
Ja, die erste war, glaube ich, ganz gut. Da habe ich in meinem ersten Spiel als Kapitän auch gleich getroffen und auch nicht so verkehrt. Natürlich erinnert man sich daran zurück. Ja, ich war immer jemand, der auch in jungen Jahren nie die Verantwortung gescheut hat. Das ging in der Schule los. Die Kapitänsbinde habe ich in der Jugend auch häufig getragen. Das entspricht meinem Naturell. Deswegen mache ich diesen Job jetzt auch gerne, weil ich das große Ganze gerne im Blick habe. Ich habe kein Problem damit, mein Gesicht in den Wind zu hängen. Das ist für mich okay. Ich sage jedem, der sich irgendwie mal auslassen möchte, kann er gerne über mich tun. Ich kriege das hin. Und natürlich war das damals was sehr Besonderes, wenn man 2 Jahre, nachdem man da ist, oder sagen wir mal schon nach 1,5 Jahren, ging es das erste Mal schon los bei meiner Vertragsverlängerung, dass es eventuell sein kann, dass das in Frage kommt. Und ja, als Nachfolger von Fabian Boll in diese Fußstapfen zu treten beim FC St. Pauli, war damals schon eine Riesenehre für mich.
Wie kann man sich so deinen Kultstatus in St. Pauli vorstellen? Wurde man damals erkannt auf der Straße? Wie war so das Leben als Profi?
Ich glaube, Hamburg ist anonymer, als es Dresden beispielsweise ist, weil in Dresden gibt es nur Dynamo. Ne? Und in Hamburg hast du jetzt St. Pauli, hast den HSV, hast aber am Ende eine Weltstadt. Also ich habe aus Flachs immer gesagt, wenn wir Einstandsabende gemacht haben bei St. Pauli mit den neuen Spielern und sind in unseren weißen und schwarzen Hemden über den Kiez spaziert, haben die meisten Leute am Kiez gedacht, das ist ein Junggesellenabschied. Also, weil dann nicht so viele Fans da sind, die jetzt unbedingt die Spieler erkennen. Natürlich im Viertel oder verteilt in der Stadt ist da auch mal was. Aber es ist jetzt nicht so, dass du belagert wirst oder ständig da Fotos machen müsstest oder dergleichen.
Schlussendlich hast du ja St. Pauli verlassen. Hast du jemals wieder so einen Ort wie St. Pauli gefunden oder ist es wirklich einzigartig im deutschen Fußball?
Naja, ich glaube, das ist anders und ich wollte damals auch nicht gehen. Das ist der damals sportliche Leiter Andreas Rettig, mit dem ich bis heute befreundet bin und auch immer guten Kontakt habe. Wir waren damals uns nicht einer Meinung, aber jetzt, wo ich auf der anderen Seite sitze, versteht man auch immer besser, dass man Dinge anders sieht oder anders betrachtet aus den Blickwinkeln, als man das als Spieler getan hat. Ich glaube, der Verein hätte mich trotzdem gerne behalten, aber damals war es eine Grundsatzentscheidung. Ich wollte aus Hamburg nicht mehr weg. Ich wollte meine Karriere im Prinzip da beenden. Meine beiden Töchter sind da geboren. Wir haben uns als Familie sehr, sehr wohl gefühlt. Nur am Ende spielt man nicht so lange Fußball. Und ich hatte damals ein Angebot vom Verein über 1 Jahr mit Option, was mir mit 30 zu wenig war. Ich wollte 2 Jahre feste Vertragslaufzeit. Darauf konnten wir uns nicht einigen. Und dann kamen eben auch andere Anfragen, weil ich eine sehr gute Saison gespielt habe. Und dann hatten wir einen 3-Jahres-Vertrag aus Dresden, hatte ein sehr gutes Gespräch damals mit Uwe Neuhaus und Ralf Minge in Berlin. Das hat sofort gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und am Ende war ich 6 Jahre in Dresden mit der Familie. Die anderen beiden Kinder sind da geboren. Da zu der Stadt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Verbindung. Sehr viele Freunde da gehabt und wie es dann eben so ist als Familie, hätte man sich auch vorstellen können, sich da niederzulassen. Insofern, schöne Erinnerung an Hamburg, aber jetzt ist auch alles gut, so wie es ist.
Dynamo Dresden, ein Verein mit unglaublich großer Strahlkraft. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Folgen mit Alexander Esswein darüber gesprochen, der auch gesagt hatte, die Fans ist brutal, vor allem als junger Spieler. Du warst ja damals schon ein bisschen älter. Warst du immer noch beeindruckt von dieser schieren Masse an gelben Shirts?
Das Stadion ist unfassbar laut. Dadurch, dass es auch der Unterschied zum Millerntor-Stadion, die Atmosphäre im Millerntor-Stadion ist besonders. Das versteht, glaube ich, nur jemand, der da mal gespielt hat. Es ist wirklich, wenn Hellspells läuft beim Einlaufen und vor allem, wenn du als Erster einläufst. Ich bin damals ja Kapitän gewesen, als das Stadion neu war in einem ersten Spiel gegen Arminia Bielefeld. Also das ist schon immer wieder Gänsehaut beim Einlaufen. Wenn ich jetzt als Experte da gewesen bin, dieses Gefühl ist immer wieder da, weil man möchte am liebsten wieder mit einlaufen durch den Tunnel. Und das Stadion in Dresden ist unfassbar laut. Also die Fans, frenetisch ist ja wirklich untertrieben. Das, was sie an Choreografien auch immer wieder auf die Beine stellen, das ist einfach nur beeindruckend. Und natürlich sind das auch Gänsehautfaktoren für Spieler. Und da fällt es dem Gegner, das kannte ich ja selber auch als Gegner in Dresden, ist es nicht einfach. Und das kann schon eine Wucht und ein Stück weit Angst beim Gegner schüren. Und insofern hat der Alexander Esswein da total recht mit. Trotzdem haben sie natürlich das ein oder andere Thema, wo sie über die Stränge schlagen, wenn man jetzt an das letzte Spiel in Rostock denkt und die Rostocker Fans ja auch noch mit einbezieht. Das sind natürlich Dinge, die auch der Verein nicht sehen würde und die, ja, sag ich mal, dem Ganzen da nicht würdig sind. Aber das ist kein exklusives Dynamo Dresden-Problem. Ich glaube, da gibt es in den Fanszenen und bei diesen Krawallen immer mal wieder Ausschreitungen, die natürlich kein Mensch braucht und kein Mensch möchte und die im Fußball aber nicht zu suchen haben.
Ist der Fußball im Osten nochmal ein anderes Kaliber als im Westen? Wird der nochmal mehr gelebt, weil auch vielleicht das Leben nochmal mehr ausgerichtet ist auf den Fußball? Du hast gesagt, Dresden, das ist Dynamo.
Das kann sicherlich so sein. Also du hast eine Menge Traditionsvereine, die früher noch eine größere Historie hatten, die jetzt auch vor allem da, wo wir jetzt sind, in der vierten Liga kämpfen. Woran das am Ende liegt, ist eine gute Frage. Ich glaube, Dresden hat sich jetzt drumherum auch entwickelt. Die Eislöwen in Dresden sind in die erste Liga aufgestiegen. Der HCL Florenz im Handball, zweite Liga, ist auch noch da. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Dresden ist Dynamo, so genauso wie Rostock Hansa ist. Und deswegen, woran das am Ende genau liegt, das ist eine Frage, die man die Leute sicher beantworten lassen muss. Aber die Tradition, die Historie und die Verbindung, die Menschen zu dem Verein haben, durch Generationen, ist schon außergewöhnlich.
Von Dynamo Dresden zu Erzgebirge Aue wurdest du da auch mit kritischen Stimmen konfrontiert. Ist es ja ein bisschen verrufen, zwischen den beiden Vereinen und her zu wechseln.
Ja, es war, sagen wir mal, mein erstes Spiel in Dresden dann auch sicher nicht der schönste Empfang. Das ist so. Ich habe aber weiter in Dresden gelebt. Ich bin nach Aue gependelt. Ich bin damals nach Aue gegangen, weil ich A, ein gutes Gefühl hatte bei der Mannschaft, B, gute Gespräche hatte mit Daniel Mayer. Ich hatte noch andere Optionen und mir war es aber wichtig, in Dresden zu bleiben, weil ich ja nicht wusste, wie lange ich noch Fußball spiele. Und die Entfernung nach Aue war dann zu schaffen, dann war das Angebot war völlig in Ordnung. Also in Summe war das eine bewusste Entscheidung, auch dafür, dass wir räumlich in Dresden bleiben wollten als Familie und ich nicht nochmal irgendwie 2 Jahre für eine Station umziehen wollte. Ich bin sehr offen mit den Dingen umgegangen und habe mir natürlich das ein oder andere Kritische in Dresden dann anhören müssen. Das ist keine Frage, aber ansonsten dadurch, wie gesagt, dass ich jeden Tag in Dresden war und da gelebt habe, hat man es mir nicht ganz so übel genommen, zumal es bei mir auch eine andere Situation war, als es vielleicht bei einem Marco Hartmann gewesen wäre, der 10 Jahre im Verein war oder Jungs, die aus der eigenen Jugend kommen, hochkommen, die diese Rivalität zwischen den Vereinen natürlich ganz anders leben als ich, der ja ich hatte 3 Jahre unterschrieben, aber nach 2 Jahren mit Christian Fjell so meine Differenzen, wo ich gesagt habe, okay, ich sitze das jetzt hier nicht aus, sondern ich will spielen. Und im ersten Jahr habe ich mir das Kreuzband auch noch zum zweiten Mal gerissen. Da habe ich sowieso nicht viele Einsätze gehabt. Insofern habe ich gesagt, das ist verkraftbar.
Die Kontraste zwischen Aue und Dresden, ich glaube Aue 20.000, 30.000 Einwohner, irgendwie im Erzgebirge. Wie groß waren die?
Naja, von der Stadt und dem ganzen Drumherum auf jeden Fall. Dresden ist eine wunderschöne Stadt, das muss man ganz einfach sagen. Und Aue ist eine Kleinstadt im Erzgebirge, die in der Region aber kann man auch viel sehen, kann man unterwegs sein. Also die Region vom Erzgebirge ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Aue an sich als Stadt, da trete ich ja auch niemandem zu nahe, das wissen sie, glaube ich, auch selber. Ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, dass Dinge da sind, die man sehen muss. Da bin ich auch ganz ehrlich. Trotzdem hatten wir damals eine sehr gute Mannschaft, auch eine sehr gute Verbindung in der Truppe. Und es ist wirklich ein kleiner familiärer Verein. So sein die Leute auch von ihrem eigenen Schlag, sage ich mal, aber auch in Aue, ähnlich wie in Dresden, gibt es eben den FCE. So, und da stehen die Leute genauso dahinter. Da gibt es identifikationsmäßig oder von der Unterstützung keine Unterschiede zu Dresden, nur weil es weniger Leute sind. Insofern haben sie da extrem viel auf die Beine gestellt. Und ich kannte Aue ja noch aus meiner Zeit in Paderborn, 2007, 2008, die ersten Male, wo man hingefahren ist. Und das, was sich in den Jahren da entwickelt hat, auch infrastrukturell, das ist aller Ehren wert. Und da muss man dem ehemaligen Präsidenten Helge Leonhard da und seinem Bruder, der das vorher auch gemacht hat, wirklich ein Riesenkompliment machen, was sie aus diesem kleinen Fußballstandort rausgeholt haben.
Du hast für Aue nochmal mit 34 Jahren getroffen und einen Schnullerjubel gemacht für deine Tochter. Wie besonders war der Moment?
Ja, da hatte ich, das war an Ostern, kann ich mich daran erinnern. Da gibt es, glaube ich, auch einen Kicker-Artikel zu. Da hatte ich vormittags dann tatsächlich auch einen Auftrag von meiner Frau, weil ich länger nicht mehr getroffen habe.
Ich habe es gelesen.
Ihr wichtig war, dass ich bei unserem letzten Kind, bei meiner kleinen Tochter, dass irgendwie mal darauf hingewiesen werden muss. Und na gut, wenn meine Frau mir morgens so einen Auftrag mitgibt, dann bin ich eigentlich ein sehr vorbildlicher Ehemann und halte mich direkt dran.
Gab es keine andere Wahl?
Nee.
Du hast schon die Kreuzbandrisse erwähnt, Mehrzahl. Ich glaube, beim ersten Mal wurde das eingesetzte Kreuzband gerissen, beim zweiten Mal nochmal gerissen. Wie schwer ist das, mit solchen großen Verletzungen umzugehen? Was macht der Kopf?
Ja, das erste kam sicher in Paderborn damals im Zweikampf mit meinem Freund und Expertenkollegen von Sky, Thorsten Matuschka. das kam total überraschend und damals auch in der Phase, wo ich mit Eintracht Frankfurt in Gesprächen war, viele Vereine es gab und im Sommer der nächste Schritt aus Paderborn weg erfolgen sollte. Ersten Spiel der Rückrunde, sich dann das Kreuzband zu reißen, montags ist Freitagabends gewesen, übers Wochenende mir nicht groß Gedanken gemacht, montags ins MRT und dann die Diagnose Kreuzbandriss, da war ich schon platt. Also das war damals schon was, da hatte ich mit zu kämpfen. Und der zweite war dann erst zu Dresdner Zeiten. Das, was bei St. Pauli nochmal passiert ist, war einfach ein Rückschlag in der Reha. Ich bin zu früh im Training gewesen und dann ist es nochmal das Implantat nochmal angeknackst. Aber das haben wir auch konservativ behandelt. Das würde ich dann deswegen nicht wieder als Riss bezeichnen, sondern eher als einen Rückschlag in der Reha. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und den zweiten kann man auch mit dem ersten nicht vergleichen, weil, wie gesagt, der erste hat einen total aus dem Leben gerissen. Beim zweiten hatte man leider Erfahrung mit der einen oder anderen Verletzung. Und ich glaube, es hat mich aber auch geprägt in meiner Persönlichkeitsentwicklung für später.
Und die Vereine, die standen hinter dir, haben die supportet?
Ja, St. Pauli hat mich trotz Kreuzbandriss verpflichtet. Also es gab natürlich den einen oder anderen Verein, wo die Gespräche dann geendet haben, weil sie wussten, boah, naja, der Junge ist frühestens im August wieder fit. Trauen wir ihm das zu oder nicht? Das war total legitim. Ansonsten haben alle Vereine, Paderborn hat ja auch extrem um mich gekämpft damals und St. Pauli, wie gesagt, hat mich trotz des Kreuzbandriss das Angebot aufrechterhalten. Insofern habe ich die Unterstützung immer gespürt, auch wenn es ein wahnsinnig unglücklicher Zeitpunkt war, aber den kann man sich bei Verletzungen, glaube ich, nie aussuchen.
Gab es auch mal den Moment oder den Gedanken, wo du gedacht hast, das war's jetzt, ich höre auf, das kann ich alles nicht mehr aushalten?
Nee, also für diese Dinge bin ich fast krankhaft ehrgeizig gewesen. Ich habe immer versucht, das Bestmögliche rauszuholen und bis zum Schluss das Bestmögliche erreichen zu wollen. Und deswegen war für mich klar, dass mich eine Verletzung auf gar keinen Fall aufhalten wird, sondern es war wirklich das Ziel, dann vor Augen wieder auf dem Platz zu sein und das alles wieder erleben zu dürfen, wofür man als kleiner Junge gekämpft hat, weil dafür ist man ja Fußballprofi geworden. Ich bin nie Fußballprofi geworden, um zu sagen, jetzt verdiene ich die große Kohle, sondern mir ging es immer darum, in ein Stadion einzulaufen und vor Zuschauern Fußball zu spielen. Dieses Gefühl, das hat alles überstrahlt und das habe ich geschafft.
Glaubst du auch, dass Spieler, die mit diesem Ansatz rangehen, schlussendlich erfolgreicher sind als Spieler, die einfach nur viel Geld verdienen möchten durch den Fußball?
Da müsste man mal eine Studie drüber machen und müsste natürlich auch unterstellen, dass alle ehrlich sind. Ich glaube, dass diese intrinsische Motivation schon dazu beiträgt, dass der ein oder andere leichter die Treppen hochgeht oder auch die Hürden nimmt, die einem sich in den Weg stellen. Da bin ich überzeugt von, ja.
Wie kam es bei dir dann schlussendlich zum Karriereende?
Ja, irgendwann ist man alt, ne? Und dann hat man in dem letzten Jahr bei Aue, so in dem letzten halben Jahr, hatte ich im Januar schon mal einen kleinen Faserriss. Da hat man schon gemerkt, dass es einem schwerer fällt und es der Körper einem nicht leichter macht, weiterhin auf dem Niveau in der zweiten Liga zu spielen. Mein Knie hat dann natürlich eine Rolle gespielt, dass es der gerade was alle möglichen Verschleißthemen anbetrifft und die Knorpelgeschichte, am Ende war es ein Knorpelschaden aus den Spielen, der es mir ja im Sommer dann nicht ermöglicht hat, wieder meine volle Leistung zu bringen und wo es noch dann zur Debatte stand, sich nochmal operieren zu lassen. Dann habe ich erstmal eine Reha gemacht und gesehen, kriegen wir es nochmal hin oder kriegen wir es nicht hin. Nur irgendwann muss man auch realistisch sein, dass man ja in seinem Leben noch ein bisschen was vorhat, mit seinen Kindern noch auf den Knien spielen möchte. Und da war dann die Frage am Ende, ich war fast 36, wofür? Also dann für ein Jahr vielleicht nochmal in der dritten Liga zu spielen, weil ich glaube, der Zug in der zweiten Liga war dann auch einfach abgefahren, so ehrlich mussten wir sein. Oder in der vierten Liga, wo es dann auch Angebote gab. Und da habe ich dann tatsächlich mal gesagt, das ist es mir jetzt nicht mehr wert, weil den Invest und das Training hat man in der vierten Liga genauso wie in der zweiten Liga. Und das ist mir aber am Ende nicht mehr wert gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, dann soll es jetzt so sein. Dann wechseln wir die Seiten und dann war das für mich damals auch total fein, auch wenn ich natürlich klar mit einem unschönen Erlebnis da aufs Auge gegangen bin. Aber das war eine Geschichte, die lag nicht in meiner Hand.
Hattest du die 2-3 Jahre oder vielleicht auch länger vor dem Karriereende dich schon vorbereitet auf den Wechsel ins Management? Ich glaube, ein BWL-Studium hast du gemacht?
Genau. Ich habe BWL studiert an der Uni Oldenburg in dem Center für lebenslanges Lernen. Da gab es den Studiengang damals BWL für Leistungssportler, top organisiertes Studium, kann ich jedem nur empfehlen. Auch einige von meinen Kollegen dann mitgemacht, sehr flexibel, aber auch ein sehr guter Input. Da konnte ich einiges mitnehmen. Und mir war schon klar, ich habe zwar auch meine B-Plus-Lizenz gemacht als Trainer, in so einem Sonderkurs, der Players Pathway damals vom DFB mit Sebastian Rode, mit Domit Drexler, Timmy Chandler, wir waren Jens Grahl auch noch von der Eintracht, waren echt ein Dennis Diekmeier, Immanuel Höhn, die haben ja sogar auch schon interimsweise Trainerämter übernommen, Marco Höger bei Köln 2, also wir waren schon ein schöner Haufen. Und da konnte man auch einige Einblicke gewinnen und ich habe damals zu den Ausbildern gesagt, warum ich diesen Trainerschein mache, ich möchte wissen, ob ich Trainer werden will oder nicht. Und ganz beantwortet habe ich die Frage noch nicht und deswegen, ich schließe auch nichts aus, aber ich sehe mich jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, schon deutlich besser aufgehoben als in dieser täglichen Arbeit auf dem Platz, weil ich immer so dieses große Ganze im Kopf hatte, schon als Spieler und als Spieler auch viel interessiert war an den Themen, was Marketing betrifft, bei St. Pauli viel mit den Sponsoren auch im Austausch gewesen, viele Dinge um den Verein herum gemacht, natürlich auch viele Interviews damals schon geführt. Ich glaube, ich habe mich schon immer mit allem drumherum beschäftigt und dementsprechend war der Weg ein Stück weit vorgezeichnet. Die letzten Jahre als Spieler habe ich auch einen Haufen durch mein Netzwerk, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr gutes Netzwerk oder bin generell im Fußball sehr gut vernetzt. Dann habe ich auch die ein oder andere Tür geöffnet Richtung Transfers, wo ich helfen konnte, ohne dass ich da Gewerbe gemacht habe oder Geld damit verdient habe, sondern einfach nur dadurch, dass ich viele Leute kannte und ja, meine Expertise gefragt war. Und insofern war ich, glaube ich, dann auch kein normaler Spieler, als er aufgehört hat.
Du hattest, glaube ich, auch die Chance, bei einem Bundesligisten einzusteigen in die Geschäftsführung, hast dich dann für Hessen-Kassel entschieden. Wieso?
Naja, ich habe am Ende damals mit einem Bundesligisten und einem Zweitligisten auch Gespräche geführt, wo es aber auch so war, dass die Entscheidung darüber am Ende nicht bei mir lag. Also da bin ich dann trotzdem ja ein Spieler erst gewesen oder gerade noch Ex-Spieler gewesen, der dann in seine neue Position einsteigt, wobei die Vereine aber trotzdem gemerkt haben, dass ich ja kein normaler Spieler bin, der nach der Karriere jetzt sich überlegt, was er macht, sondern wo sie schon gesehen haben, wie ich mich vorbereitet habe und in welcher Verfassung ich auch bin. Ich glaube, das hat beide Vereine auch ein Stück weit überrascht. Das waren sehr interessante Gespräche, wo man auch heute, glaube ich, noch von profitiert. Aber am Ende war es nicht meine Entscheidung, das nicht zu den Vereinen zu gehen, sondern das kam schon auch vereinseitig, dass man sich da für andere Leute entschieden hat. Parallel dazu gab es die Gespräche mit Hessen-Kassel, aber ich habe ja eben gesagt, das war ein kurioser Zufall, weil der Jens Rose hatte mich ursprünglich angerufen, um nachzufragen, ob ich nicht noch spielen möchte, weil es hier in Kassel schlecht lief. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, mein Knie gerade funktioniert gar nichts. Da war ich in den Herbstferien in der Reha gerade unterwegs und mit den Kindern. Ich habe gesagt, nee, mit dem Knie funktioniert gar nichts. Zwei Tage später hat er mich nochmal angerufen, weil sie einen Torwart brauchten. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich damals den Marlon Sundermann aus Hannover, den ich kannte, habe ich ihn vermittelt. Der hat dann am Wochenende auch im Tor gespielt. Und dann habe ich mich im Dezember wieder mit Jens Rose getroffen. Und da hat er gesagt, hör mal zu, was hast du denn vor? Und wir wollen uns hier professionalisieren, wir wollen diese Stelle besetzen, den Verein wieder nach vorne bringen. Und so ist das dann im Prinzip entstanden, dass der Kontakt hier hinkam. Ja, und dann haben wir uns im Winter die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, aber haben gesagt, okay, wenn wir das dann machen, dann gehen wir auch als Familie zurück wieder in unsere Heimat jetzt in der Schwalm, bauen da ein Haus. Meine Eltern sind in der Nähe, können auch bei den Kids, meine Schwiegermutter bei den Kids immer unterstützen, weil ich ja nun als Geschäftsführer oder auch als Experte etwas häufiger unterwegs bin, als ich zu Spielerzeiten war.
Du bist ja jetzt offiziell seit knapp 2 Jahren in der Position.
Korrekt.
Kann man das sagen? Hast du es genauso vorgestellt oder ist es dann nochmal ganz anders? Kommt es ganz anders, als man sich vorstellen kann?
Also ich glaube, der Blick von außen ist was ganz anderes, als wenn man ihn dann von innen hat. Und der Verein befindet sich ja in einer Phase, in einem Umbruch, wo man strukturell Dinge verändern möchte. Und das sind einfach Sachen, die dauern. Ich glaube, dass ich es mir anders vorgestellt habe, dass viele Dinge die man jetzt aber erst kennenlernen konnte, wenn man den Blick hinter die Kulissen hatte, auch anders waren, als es zu Beginn schien. Und insofern ist die Aufgabe sicher sehr, sehr anspruchsvoll und sehr, sehr schwierig. Aber wenn man dann die Emotionen sieht, die wir jetzt in der Rückrunde hatten und was möglich ist drüben in dem Stadion, wenn ich beispielsweise auch an unser 4-1 gegen Kickers Offenbach denke, dann weiß man schon, wofür man das macht. Aber der Weg ist sicherlich steinig. Und wir haben damals, als ich gekommen bin, mal von einem 3-Jahres-Plan gesprochen. Sportlich sind wir fast wieder drin mit der Rückrunde, die wir jetzt gespielt haben und wo wir hoffentlich anknüpfen können. Aber was das Strukturelle und das Ganze drumherum anbetrifft, du hast es eben angesprochen, auch dass man ja hier Mieter ist, alle Anlagen, sehr auf die Kommune angewiesen ist. glaube ich, dass man wirklich eher von einem 5-Jahres-Plan sprechen muss zur damaligen Zeit, um alles nachhaltig auf die Beine zu stellen, damit in allen Abteilungen auch, wenn ich die Jugend- und die Frauenabteilung mit dazu zähle, damit hier professioneller gearbeitet werden kann, als das vorher der Fall war.
Du sagst, nur Kassel kann es schaffen, wenn man das Ganze darauf bezieht, welche Vereine hier aus der Region Nordhessen in den Profifußball können. Was fehlt dir noch so ein bisschen, die Unterstützung aus der Region?
Ja, am Ende ist in der 4. Liga, kann man das runterbrechen auf das, was es ist. Du brauchst A, Zuschauer und B, brauchst du Geld. So, und Geld gibt es durch die Mitglieder, Geld gibt es durch die Sponsoren und eben auch durch die Zuschauereinnahmen. Aber es ist elementar, weil Fernseheinnahmen hast du nicht und dadurch, dass du die mediale Präsenz nicht hast, unser Streamingpartner Leaks, da haben wir, glaube ich, sicherlich auch sehr gute Zugriffswerte, aber es ist ja nur das Streaming, macht es gerade in der Vermarktung etwas schwieriger und die beiden anderen Vereine machen es einem auch nicht leichter, weil die geben ja auch nicht einfach mal was von ihrem Sponsoring-Etat ab. Insofern ist das ein Hauen und Stechen, aber das, was dem Verein jetzt aktuell noch fehlt, ich glaube, strukturell kommen wir auf den Weg. Man muss sicherlich auch intern mal an der einen oder anderen Stelle Risikobereitschaft zeigen. Das gehört im Fußball einfach dazu. Aber das, was grundsätzlich fehlt, ist Geld. So ehrlich können wir sein und darauf können wir es runterbrechen.
Wie schwer fällt dann auch der Spagat zwischen sportlichem Erfolg auf der einen Seite, aber auch dann der wirtschaftlichen Vernunft auf der anderen Seite? Zum Beispiel bei Transfers, bei Budgetplanung, dass man immer gucken muss, dass das in einem Verhältnis steht?
Sehr schwer. Das ist einfach so. Da sind Anspruch und Wirklichkeit, die klaffen da manchmal schon auseinander. Und es ist ein Spagat und der ist gerade an meiner Stelle nicht so einfach. Und wenn man dann ein Hessen-Pokalfinale verliert und dann denkt man als Geschäftsführer als erstes dran, dass die 200 oder 220.000 Euro Prämie vom DFB nicht kommen, die man sicherlich sehr gut hätte gebrauchen können, ohne dass man davon abhängig ist. Also wir haben nicht damit geplant und dann ist was weggebrochen und das wäre eine Zusatzeinnahme gewesen, die einfach in der heutigen Zeit extrem gut getan hätte, auch im Hinblick darauf, die Mannschaft weiter punktuell zu verstärken. Und insofern ist das eine riesen Herausforderung, dieser Spagat, aber am Ende ist es auch Ansporn für mich, diese Aufgabe zu meistern und da immer wieder Gas zu geben. Aber nicht nur ich, sondern das ganze Team, was wir sind, sowohl der ehrenamtliche Vorstand als auch das Team auf der Geschäftsstelle. Ich glaube, an Ideen mangelt es hier keinem im Verein. Es geht eher darum, dass es an Manpower und an finanzieller Unterstützung mangelt, um wirklich die Dinge komplett schon auf den Weg zu bringen, wie man es möchte.
So eine wirtschaftliche Planung, wie sieht die aus? Hat man da alle Einnahmen, summiert die und daraus aus der Summe teilt man dann auch, worin man investiert?
So ungefähr, genau. Es gibt da eine Klausurtagung mit den Gremien, wo man sich Gedanken darüber macht, was trauen wir uns einnahmentechnisch zu. Und die größten Positionen sind halt eben, also Mitglieder, das Mitgliederwesen, das kann man, das ist ungefähr überschaubar. Ne? 1300, 1400 Mitglieder, bei denen wir so schweben, da kann man ungefähr sagen, okay, das sind unsere Mitgliedsbeiträge, mit denen können wir rechnen. Ansonsten schaut man sich an, was die letzten Jahre war, spricht mit dem Marketing und sagt, was trauen wir uns dieses Jahr zu im Sponsoring, stellt es auf, wie trauen wir uns den Zuschauerschnitt zu und dann hat man die größten Einnahmequellen benannt und danach werden dann die Posten oder die Positionen besetzt und benannt, wenn es an die Ausgabenseite geht.
Im letzten Jahr hattet ihr ein sehr, sehr schwaches erstes Halbjahr. Das zweite Halbjahr war überragend. Woran lag das, dieser große Unterschied?
Ja, ich glaube, Fußball hängt manchmal an Kleinigkeiten und wir hatten sicherlich einen großen Einschnitt mit der Verletzung von Serdar Şaner im September, meine ich, relativ zu Beginn der Saison. Unser bester Spieler und sicherlich in dieser Liga auch der beste Spieler und ein Unterschiedsspieler in der Liga, der dir immer aus dem Nichts Tore erzielen kann. Das hat die Mannschaft schon getroffen. Wir haben trotzdem auch Spieler dabei gab. Wir waren in der Vorbereitung etwas später zusammen, Spieler, die keine richtige Vorbereitung hatten. Und dann startest du mit Negativerlebnissen und dann spielt der Kopf und das Selbstvertrauen eine unfassbare Rolle manchmal im Fußball. Und dann zieht es dich in einen Strudel runter, wo du nicht so einfach rauskommst. Lukas Rupp relativ spät verpflichtet, der mit Zarare eigentlich zusammenwirbeln sollte. Das hatte sich dann im ersten Spiel schon zerschlagen, wo die beiden zusammen im Kader waren. Insofern waren das viele Faktoren und im Winter hat es einiger Veränderungen bedarf. So. Und ich glaube, angefangen von dem Trainerwechsel ist es uns sehr, sehr gut gelungen, auch das Klima in der Kabine wieder in Form zu bringen. Wir haben Spieler abgegeben, Spieler neu dazugeholt, die fußballerische Qualität, aber auch eine menschliche Komponente noch reingebracht haben, sodass wir insgesamt Mannschaft, Staff und vor allem auch Fans es geschafft haben, wieder eine absolute Einheit zu werden. So, und dann sage ich, Selbstvertrauen spielt eine Rolle. Wir sind fußballerisch ja, fast da, wo ich hin möchte. Das war sicherlich eine außergewöhnliche Entwicklung. Das ist das, was man am positivsten herausheben darf, dass man von Platz 17 nicht mit Kommissar Zufall, wie mein alter Trainer Dirk Schuster mal gesagt hätte, sondern und langen Bällen nach vorne sich hochgearbeitet hat, sondern wir haben einfach richtig gut Fußball gespielt. Und wenn man unsere Ergebnisse sieht, wenn wir auch Offenbach 4-1, SV Frankfurt 4-1, am letzten Spieltag Stuttgarter Kickers 5-1, Steinbach 3-1, wir haben ja wirklich auch überzeugend die Spiele gewonnen. Und das ist, glaube ich, das, was man uns am meisten zuschreiben sollte, wie was am beeindruckendsten ist. Aber in Summe war es einfach, dass wir jetzt eine Einheit waren, ein Haufen, in dem jeder seine Rolle kannte und die auch bestmöglich eingebracht hat. Und dass es am Ende dann so geendet ist, das i-Tüpfelchen, der Hessen-Pokalsieg hat gefehlt. Auch da waren wir dominant, waren überlegen, mit zweimal Latte, Pfosten hätten das Spiel im Prinzip in der regulären Spielzeit entscheiden können. Verlieren im Elfmeterschießen, das sind ja, Dinge, die gibt es im Fußball, das ist Fußball, aber ich habe zu den Jungs, als ich sie verabschiedet habe, gesagt am Sonntag, als ich mich auch wieder ein bisschen gesammelt hatte, dass die größten Geschichten eigentlich aus großen Niederlagen entstehen und da habe ich einfach die Hoffnung, dass wir daran anknüpfen können und dass es uns ehrgeiziger denn je macht, nach so einer Niederlage wieder aufzustehen.
Die neue Saison, die wird ja gerade geplant. Guckt man da so ein bisschen, schielt man ein bisschen auf den Aufstieg oder was ist ein realistisches Ziel für nächstes Jahr?
Also ich glaube, für uns ist es vermessen, von Aufstieg zu reden in dieser Liga, wenn man Schwergewichte wie Kickers Offenbach, wie den FC Homburg, Steinbach Haiger und jetzt kommt mit Sandhausen noch eine Mannschaft, die gefühlt einen Geldspeicher hat, in den sie einfach nur reingreift. Wenn jetzt mein alter Mitspieler Pascal Testro verpflichtet, mein alter Co-Trainer Olaf Jansen als Trainer, das sind ja keine Regionalliga-Verpflichtungen. Also insofern sind das schon Konkurrenten, denen man finanziell hoffnungslos unterlegen ist. Und trotzdem ist Fußball Fußball. Und das Schöne am Fußball ist, dass man ja trotzdem immer wieder diese Geschichten hat, die nicht planbar sind und die nicht vorhersehbar sind. Und natürlich kann ich mich jetzt nicht hinstellen, wenn wir Neunter geworden sind, weil am Ende gehören zu einer Saison eben immer Hinrunde und Rückrunde. Und die 14 Spiele in der Rückrunde bringen mir nichts, weil um ganz oben zu sein, brauchst du eine gewisse Konstanz. Nur wenn du in 14 Spielen in der Rückrunde Erster wirst und im Hessen-Pokalfinale auch einen Drittligisten dominierst, dann wollen wir sicherlich jetzt nächstes Jahr nicht wieder bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen, sondern mal eine sorgenfreie Saison spielen und vor allem an das anknüpfen, was wir geleistet haben. Dafür muss die Mannschaft natürlich auch zusammenbleiben, 2-3 punktuelle Verstärkung und dann ist es für uns definitiv möglich, im oberen Drittel dieser Liga zu spielen. Warum auch nicht? Das dann aber konstant über ein ganzes Jahr zu schaffen, das ist schon eine Kunst und da brauchst du dann am Ende auch eine Breite im Kader. Ich sage, es wäre vermessen, das nach außen hin zu kommunizieren. Für uns wäre der nächste Schritt erstmal eine sorgenfreie Saison, aber klar will man als Fußballer das Maximale erreichen. Und wenn du in 14 Spielen Erster bist, dann wirst du ins erste Spiel deiner neuen Saison gehen und willst es unbedingt gewinnen.
Ein weiteres heikles Thema sind Zweitvertretungen in der Regionalliga, in der dritten Liga. Sind die euch ein Dorn im Auge? Ich meine jetzt Hoffenheim, Stuttgart spielen nächstes Jahr beide drittklassig, aber ich glaube, ihr habt noch Frankfurt und Mainz dabei.
Frankfurt ist runtergegangen, Mainz, okay. Und, Freiburg.
Mainz und Freiburg.
Kaiserslautern 2 ist jetzt gescheitert in der Relegation. Ja, zweite Mannschaften sind zweite Mannschaften. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich glaube, im Westen schimpfen sie da mehr. Da sind sie jetzt mittlerweile, glaube ich, 7 nach dem Bochumer Aufstieg. Und bei uns sind sie die letzten 2 Jahre aufgestiegen. Es ist klar, dass Traditionsvereine, die selber den Anspruch haben, mal in die Drittliga aufzusteigen, dass die auf Zweitvertretung schimpfen, ist ja völlig klar. So in Mainz dieses Jahr hatten den Spiel gegen FSV Frankfurt zu Hause, wo 5 Spieler aus dem Profikader spielen. Ja, das ist natürlich, kann man da jeden verstehen, der sagt, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ich glaube, die Eintracht hat beispielsweise einen anderen Weg gewählt. Die hat konstant mit ihren 16-, 17-jährigen Jungs gespielt und ist dann dieses Jahr auch bewusst den Abstieg, haben sie in Kauf genommen, ohne da irgendwas von oben zu verstärken. Also ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert und gewandelt im Vergleich zu früher. Die Lösung, ja, das ist die Frage, ob ein Bundesligist oder ein Zweitligist, wenn man dann sagt, sie spielen eine eigene Liga mit ihren zweiten Mannschaften, dann würde die Hälfte wahrscheinlich das alles wieder canceln, weil am Ende machen sie das ja, damit ihre jungen Spieler frühzeitig Herrenfußball spielen und nicht dann eine neue U19 oder dann halt eine U20 haben. Insofern ist es A, aus Sicht der Traditionsvereine, gerade bei uns, wo Stuttgart und Hoffenheim die letzten beiden Aufsteiger waren, sehr, sehr unglücklich. Aber B, von Seiten der großen Vereine nachvollziehbar, dass man diese Mannschaften haben möchte.
Wir wollen noch mal ein bisschen über dich und deine Aufgaben oder auch deine mehreren Berufe sprechen, kann man schon fast sagen. Du hast ja ziemlich viel zu tun, aber auch deine Woche hat nur 7 Tage und 24 Stunden. Wie sieht so ein typischer Tag, eine typische Woche aus? Ist das überhaupt planbar oder kommt das immer so rein, hier noch ein Termin, da noch ein Termin?
Genau. Ist sehr, sehr individuell. Natürlich kann man sagen, wenn ich für Sky unterwegs bin, dann oftmals oder häufig den Freitag. Da bin ich manchmal noch vorher im Büro, kommt drauf an, wo ich hin muss. Meistens reise ich mit dem Auto an, gelegentlich mit dem Zug, aber das ist dann so ab spätem Vormittag, Mittag der Fall. Bis dahin bin ich auch immer für Kassel erreichbar und für Kassel tätig. Ich habe im Laufe der Woche 2, 3 Besprechungen zu der Sendung. Das ist aber völlig okay und da macht man sich auch so nebenher seine Gedanken. Also in meinem Kopf sind sowieso ständig irgendwelche Gedanken. Mal Kassel, mal Sky, dann aber auch privat. Wir bauen ja auch noch ein Haus parallel. Ich glaube, da ist es auch an mir, in Zukunft in dem Job Learning by Doing so ein bisschen strukturierter zu werden, besser zu planen und auch ja Dinge besser abzuarbeiten. Da habe ich sicherlich noch meine Schwächen und meine Fehler. Das führt aber letztendlich dazu, dass wenn mir dann um 11:30 abends auf der Couch was einfällt, dann nehme ich doch mal den Laptop dazu. Also ich bin in der Beziehung keiner, der hier eine Stechuhr hat und sich einklingt und dann wieder ausklingt. Das ist was 24-7 ist in meinem Kopf, Fußball, aber auch die Familie. Gerade jetzt ist es extrem stressig, aber kein Tag ist wie der andere, das muss man schon so sagen. Trotzdem versuche ich morgens eigentlich, wenn ich nicht so früh da sein muss, versuche ich die Kinder oder meine drei sind in der Schule, versuche ich meine Kleinste noch in die Kita zu bringen, dann nach Kassel zu kommen, die Arbeit zu tun und ja, abends möglichst noch so da zu sein, dass ich sie sehe, bevor sie ins Bett geht.
Wie kam das mit Sky zustande? Es gibt ja doch den ein oder anderen Ex-Pro, wie zum Beispiel Simon Terodde oder Matuschka, den du angesprochen hattest.
Das war so, weil ich natürlich viele von den Sky-Verantwortlichen auch kannte, weil ich als Spieler ja ein sehr gefragter Interviewpartner war und da immer mal Berührungspunkte hatte. Tusche und ich sind schon seit Jahren befreundet und dann hatte Sky die Überlegung, sich auf der Expertenposition zu verstärken oder da auch Manpower dazuzunehmen, weil es ja bis dahin nur Thorsten Matuschka war. Und ich habe dann Tusche vertreten bei einem Topspiel. Und wie es der Zufall auch wollte, am Millerntor-Stadion, St. Pauli gegen Darmstadt. Damals durfte die Vertretung von Thorsten Matuschka übernehmen. Und nach dem Spiel hat mal der Chef der zweiten Liga bei Sky, Stefan Deckert, damals gesagt, lass uns mal im Austausch bleiben. Das war im Oktober und das ist dann so ein bisschen versandet. Aber Anfang Januar hat er mich angerufen, pass mal auf, zum Rückrundenstart, wir können uns das gut vorstellen. Hast du Bock? Dann habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und dann haben wir das ein halbes Jahr gemacht. Januar 23 bis dann in den Sommer. Ich habe es mir in Kassel auch in den Vertrag schreiben lassen, weil ich ja, wie gesagt, länger schon gemacht habe, als es in Kassel dann den Vertrag gab. Und im Sommer haben sie gesagt, ja, hat uns so gut gefallen, verlängern wir nochmal 2 Jahre. So, jetzt wollten sie wieder mit mir verlängern, habe ich auch wieder verlängert. Also insofern ist es ein bisschen durch die Vertretung von Matuschka entstanden und jetzt sind beide Seiten miteinander, glaube ich, sehr zufrieden.
Wie schwer ist das für dich oder auch generell, wenn man beispielsweise Ex-Mitspieler, die einen Fehler gemacht haben, im Spiel kritisieren muss oder wenn man, du hast erwähnt, St. Pauli als erstes spielt, da ist es ja schon schwer, neutral zu bleiben, oder?
Aber es ist gefragt. Das ist so, ich glaube, dass das moderieren wir auch ganz charmant weg. Mein Freund und Lieblingskollege Thomas Wagner, der ist ja HSVer durch und durch und ich glaube, wie wir beiden uns dann immer gefrotzelt haben und geneckt haben bei den Spielen, gerade auch bei den Derbys, die wir zusammen gemacht haben, das fand der Zuschauer für den Zuschauer, glaube ich, schon sehr, sehr charmant und für alle Seiten war das okay. Bin einmal vom Platzwart, vom Rasensprenger beim HSV mal, glaube ich, bewusst ein bisschen nass gemacht worden am Spielfeldrand, da wo wir standen, aber auch damit kann ich umgehen. Ansonsten, ich bin niemand, der ja jemand anders extremst zerlegt, weil ich selber Spieler war und ich glaube, man muss mit Kritik umgehen können als Spieler und man muss damit umgehen können, dass man beurteilt wird, aber jede Beurteilung kann auch sachlich sein und kann auch so sein, dass man weiß, man hat selber auch mal diese Fehler gemacht. Insofern, glaube ich, verzeiht es mir jeder meiner Freunde oder Ex-Mitspieler, wenn ich sage, das war kein gutes Verhalten oder das war ein Fehler. Ich glaube, das sehen wir ja am Ende immer recht gleich. Ich habe aber noch nie jemanden vor der Kamera irgendwie zerlegt, um jetzt irgendwie ins Boulevard-Genre abzudriften oder da großartig draufzauen, das macht keinen Sinn. Dafür bin ich auch nicht da und so sehe ich meine Rolle auch nicht, sondern ich versuche das alles sachlich nüchtern zu analysieren und meine Meinung unterzubringen, aber alles in einem sehr respektvollen Umgang.
Wir wollen noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Du hättest ja ein sehr breites Spektrum, was du noch im Sport machen kannst. Sportmoderator, Kommentator, Geschäftsführer, Trainer. Weißt du schon, wo es dich in 10, 5 Jahren hinzieht oder lässt es lieber auf dich zukommen?
Wenn ich das wüsste, ich glaube, ich hatte selber nie einen Karriereplan. Also das sind Dinge, vor allem auch im Fußball, die sich spontan ergeben, wo es passiert, dass eine Tür zugeht und sich eine andere wieder öffnet. Ich glaube, dass auch meine Verletzungen dazu beigetragen haben, dass ich diese Dinge etwas nüchterner sehe. Natürlich mit Familie, mit Verantwortung macht man sich frühzeitig Gedanken und möchte gerne frühzeitig auch planen können. Aber wie gesagt, da ich im Fußball groß geworden bin, weiß ich, dass es nicht möglich ist. Und da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Ich fühle mich jetzt in der Rolle, in der ich bin, sehr, sehr wohl. Habe gesagt, bei Sky habe ich es verlängert. In Kassel läuft mein Vertrag noch ein Jahr. Wenn sie mit mir zufrieden sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, den auch nochmal zu verlängern, weil wir hier auch in einem Jahr längst nicht am Ende sein werden. Und es mich schon wirklich antreibt, diesen Verein da wieder hin zurückzubringen, wo er ja vielleicht auch hingehört. Deswegen würde ich mal sagen, aktuell bin ich sehr zufrieden mit dem, was ist. Perspektivisch tut es gut, glaube ich, zu wissen, dass man mehrere Dinge machen kann, dass man nicht fokussiert ist auf eins und dass mein Leben, das war auch ein Grund des Studiums, dass ich eine Qualifikation noch haben wollte außerhalb des Fußballs. Und insofern habe ich auch eine gewisse Sicherheit zu sagen, mein Leben wäre auch nicht vorbei, wenn die berufliche Zukunft im Fußball zu Ende wäre. Andererseits, ein Leben ohne Fußball ist für mich schon sehr, sehr schwierig. Insofern gehe ich davon aus, dass es auch die nächsten Jahre so bleiben wird.
Wir kommen so langsam zum Ende. Eine Frage, die vielen schwerfällt. Ich bin gespannt. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Ja, das fällt wirklich schwer. Ich glaube, man hat viele, du hast den Aufstieg angesprochen mit Paderborn damals, das erste Spiel als Kapitän. Man hat viele emotionale Momente, genauso das 1-8 damals in Köln, das sind dann negative Emotionen, aber dieser Aufstieg oder auch ganz einzelne besondere Spiele, die einen besonderen Spielverlauf hatten, wenn man mal vor 60 oder 70.000 Zuschauern spielt, ich glaube, dass es nicht den einen emotionalsten Moment gab, damals Klassenerhalt mit St. Pauli auch am letzten Spieltag als Darmstadt aufgestiegen ist, extremst emotional. Ich glaube, ich hatte nicht, auch wenn ein Aufstieg sicher sehr, sehr schön ist, aber ich hatte nicht den einen emotionalsten Moment im positiven Sinne. Das, was hängen bleibt, ist mein, sag ich mal, ich habe das 1-8 angesprochen, aber so der negativste, emotionalste Moment, den ich in meiner Karriere hatte. Und da war ich tatsächlich sonst immer ein sehr stabiler Spieler. Vor allem, was das Mentale anbetrifft, war ich immer stabil, egal was kam, wie viel Gegenwind und wie viel Widerstand. Aber in meinem letzten Spiel damals, oder das war ja dann das vermeintlich letzte Spiel in Dresden, wo mein damaliger Trainer in Aue, der Pavel Dotschev, mich nicht aufgestellt hat, da war ich schon wirklich gebrochen. Also da habe ich damals schon gesagt, das war ein Ding, das war menschlich höchst fragwürdig und das war einfach böse. Und das war ein Moment, der leider zum Abschluss dann hängen geblieben ist. Insgesamt ja eine unschöne Situation und Saison mit dem Abstieg. Aber an dieses letzte Spiel erinnert man sich natürlich auch häufig zurück. Und das war ja sicher der schlimmste Moment in meiner Karriere.
Okay, ein sehr spannender Moment, mal was anderes. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende jetzt. Eine Empfehlung der Woche, die beliebte Rubrik, du musst den Zuhörern etwas empfehlen. Das kann ein Sportevent sein, das kann ein Zitat fürs Leben sein, eine Serie, ein Gericht. Lass deiner Kreativität freien Lauf.
Also das erste Heimspiel von Hessen-Kassel kann ich jedem empfehlen, der hier im Umland zuhört. Das ist gar keine Frage. Und ansonsten bin ich jemand, der immer positiv nach vorne blickt. Also ich glaube, wir sollten uns diesen Optimismus bewahren, dass das Glas eher halb voll ist als halb leer, weil alles andere bringt auch einfach nichts. Ich glaube, diese positive Sicht auf die Dinge, die hilft in jeder Lebenslage. Und das ist, glaube ich, auch was wir gerade gesellschaftlich oder gesamtheitlich, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, uns trotzdem weiterhin bewahren sollten, dass wir das Beste sehen und das Bestmögliche sehen und auch nach diesem Credo durchs Leben gehen, auch wenn immer wieder Rückschläge oder Widerstände da sind, nach denen man aufstehen sollte. Trotz allem würde ich jedem empfehlen, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer.
Sehr schöne Empfehlung, vor allem bei der aktuellen Weltlage kann man das, glaube ich, gut gebrauchen. Zu guter Letzt noch die kleine Frage, gibt es jemanden, wo du sagst, der oder die gehört in den Podcast, der kann super Geschichten erzählen oder ist ein spannender Gast, der einen großen Mehrwert für die Zuhörer liefert?
Nee, wir haben ja eben über meine Kollegen gesprochen. Simon Terodde war ja schon im Phrasenmäher und ich glaube, Thorsten Matuschka könnte dir Geschichten erzählen. Der ist ja auch ein Tausendsasser, der hat eine Kneipe, der macht einen sportlichen Leiter bei Alt-Klinike, der macht sämtliche Sendungen, glaube ich, die es gibt, plus seine Sky-Tätigkeit schon lange. War früher selbst Profi. Wir haben lustige Spiele gegeneinander gehabt. Wir haben lustige Saisonabschlussfahrten auf Mallorca gehabt mit unseren Mannschaften. Insofern, glaube ich, wenn du ein paar Anekdoten aus dem Fußball noch brauchst, dann musst du eigentlich bei Tusche anrufen.
Das wäre natürlich ein absoluter Traumkandidat. Tusche, bist herzlich eingeladen. Also, das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen, vielen Dank an dich, Simon, für das spannende Gespräch. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet.
Sehr gerne.
Also, nächstes Jahr, wir drücken euch die Daumen zum ersten Heimspiel, wenn ihr aus der Region kommt oder auch nicht. Könnt ihr gerne hoch oder runter fahren nach Kassel. Auto muss noch ein bisschen intakt sein, die Kasseler Berge können tückisch werden. Und dann schauen wir mal, auf welches Spiel freust du dich besonders, welchen Gegner nächstes Jahr?
Ja, Kickers Offenbach ist immer ein großes Highlight, aber klar auch Sandhausen, wenn sie hierher kommen. Die wollten mich selber mal verpflichten. Jetzt, wie gesagt, auch mit meinem alten Trainer Olaf Janssen, meinem alten Mitspieler Pascal Testroh. Das wird sicher ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber unser Saisonhighlight ist immer das Heimspiel gegen Kickers Offenbach aufgrund der Rivalität beider Vereine.
Ich glaube, in der Regionalliga Südwest ist ja auch so, wie lange müsst ihr fahren zum weitesten Auswärtsspiel?
Das kann schon. Ja, wir waren diese Saison in Villingen, unten bei Schwenningen oder der Balinger SC am Kaiserstuhl. Ich bin ja immer von ein bisschen weiter südlich gestartet mit dem Auto und nicht mit dem Bus, aber da bist du schon mal 6,5 Stunden oder sowas unterwegs. Das ist in der Regionalliga Südwest für uns, weil wir im nördlichen Ziffel liegen, schon ein Standortnachteil, weil wir häufiger ins Hotel müssen zum Übernachten und das wieder mehr Geld kostet als für andere Vereine, die tägliche Busfahrt.
Hoffen wir mal, dass die Spritkosten nicht allzu hoch steigen nächstes Jahr.
Das hoffe ich auch, ja.
Also bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.